Body Podcast ist der Kanal für Menschen mit starkem Übergewicht und Mediziner, die sich für die Adipositas-Therapie interessieren und engagieren. Konzipiert und umgesetzt vom Adipositas Zürich Team. Und hier kommen eure Gastgeber Professor Dr. Med Marco Büter und Fares Abunay.
Neues Format und ein spannendes Format, wie ich finde. Wie siehst du das, Marco?
Ja, vollkommen neu. Also wir haben ja schon damals mit der Facebook-Seite neue Wege beschritten. Und jetzt machen wir den nächsten Schritt hin zum Podcast. Irre spannend. Ich freue mich total drauf.
War auch eine sehr positive Resonanz bei Facebook, als wir das gepostet haben, dass wir das machen. Kamen über 150 Likes und viele positive Kommentare. Und das setzt uns natürlich auch irgendwie ein bisschen in die Pflicht jetzt, ne?
Ja, das ist ja immer so, dass man, das kennen wir ja beide nur zugute, dass wir dann zusammensitzen und irgendwelche Pläne schmieden, wie man wieder was Neues und Kreatives für unsere Patienten und Mitstreiter finden könnten. Und ehe uns versehen, artet das dann immer in Arbeit und zusätzlichen Aufgaben aus. Und die muss man dann halt natürlich auch umsetzen. Also wer A sagt, muss dann auch B sagen. Aber macht ja Spaß.
Macht sehr viel Spaß und ich finde auch die Feedbacks, die wir bekommen, sehr, sehr positiv. Also mittlerweile kommt anscheinend sehr, sehr positiv an, dass wir eine Menge machen. Und ich finde es auch deshalb spannend, weil es ist ja im Endeffekt die Facebook-Seite war das erste Format, was ein Arzt und Patient gemeinsam gestaltet haben. Und das wird jetzt auch bei dem Podcast weiter so sein, ne?
Ja, das ist eigentlich ein Angebot, was es so noch nicht gibt, wo man sich austauscht. Das ist natürlich nicht nur für die Patientenseite interessant, sondern ich denke auch, dass das für viele meiner Kollegen durchaus relevant ist, weil ja da auch Aspekte behandelt werden, die man in der Kürze der Sprechstundenbesuche vielleicht so gar nicht abbilden kann und dann als Arzt auch gar nicht wahrnimmt.
Ich bin mal gespannt auf die Resonanz und vielleicht kriegen wir ja auch von einigen deiner Kollegen ein positives Feedback, wird uns natürlich sehr, sehr freuen. Aber vielleicht sollten wir uns erstmal der Höflichkeit halber beim Zuhörer, sicherlich kennen uns nicht alle, vorstellen. Was meinst du? Machst du da mal den Anfang?
Ja, das mache ich natürlich gerne. Also mein Name ist Marco Büter, ich bin 45 Jahre alt und Chirurg. Mit dem Schwerpunkt auf Übergewichtschirurgie, also bariatrische Chirurgie. Habe in Würzburg studiert von 1996 bis 2002. Da habe ich mein Staatsexamen gemacht und dann habe ich in Würzburg im Rahmen meiner chirurgischen Assistentenweiterbildung das erste Mal Kontakt mit adipösen Patienten gehabt. Das war damals nur noch die Magenbandsprechstunde und damals wollte das eigentlich niemand machen, das war mehr so eine Gelegenheit. Aber durch diesen mehr oder weniger ungestörten Austausch mit den Patienten habe ich dieses Fach unheimlich zu schätzen gelernt. Erstens, weil es noch so viele Unbekannte gibt und zweitens, weil es so eine faszinierende Kombination aus vielen verschiedenen Aspekten der Medizin ist. Also es betrifft Behandlung, das betrifft natürlich die Physiologie, ein bisschen Psychologie, ein bisschen Endokrinologie und gerade dieses Zusammenspiel hat mich von jeher fasziniert und hat mich dann auch nicht mehr losgelassen. War dann zwischendurch nochmal 2 Jahre für einen Forschungsaufenthalt in London und bin jetzt seit 2010 in Zürich. Und seit Anfang dieses Jahres in so einer Doppelfunktion, wo ich die bariatrische Chirurgie sowohl am Universitätsspital in Zürich als auch als Chefarzt im Spital Männedorf durchführe. Und das alles kombiniert mit der Professur für bariatrische Chirurgie an der Universität in Zürich.
So. Mhm. Ja, und mein Name ist Fares Abunay und ich habe mich selbst einem bariatrischen Eingriff unterzogen. Das war damals im Jahr 2001, damals noch bei Professor Treudel. Und damals war die bariatrische Chirurgie noch nicht so weit. Der Eingriff wurde also offen gemacht und ich war fast 14 Tage im Krankenhaus. Habe nach diesem Eingriff ca. 100 Kilo abgenommen. Aber das Ganze war kein Selbstläufer, muss man sagen. Mittlerweile sind auch wieder 30 Kilo draufgekommen. Und das ist für mich zurzeit immer ein Hoch und Runter, was sicherlich auch geprägt ist durch eigene Fehler, muss man ganz offen sagen. Viel zu starker Alkoholkonsum, zu wenig Bewegung. All das sind Faktoren, die sich sofort auf der Waage bemerkbar machen. Und da muss ich mir sicherlich noch das ein oder andere einfallen lassen, damit das dann kontinuierlich in die richtige Richtung geht und nicht nur durch Phasen gesteuert mal wieder niedriger wird. Ich habe einen Ratgeber geschrieben, der nennt sich Schlank durch OP, Chancen und Risiken der Übergewichtschirurgie. Der ist in 3 Auflagen erschienen. Darüber habe ich auch Marco Büter kennengelernt in Zürich. Da ist auch die gemeinsame Idee entstanden, eine Facebook-Seite zu machen, die sowohl für Ärzte interessant sein kann, wie auch für Patienten und die auch vom Patienten und Arzt gemeinsam verwaltet wird. Ich denke, Marco, wir hatten uns nicht so vorgestellt, dass das so viel Arbeit ist, ne? Aber wir kriegen auch viel positives Feedback mittlerweile, oder?
Ja, absolut. Also ich kann mich noch gut erinnern, wie wir uns das erste Mal getroffen haben in meinem kleinen Büro mit diesem kleinen Fenster und eigentlich gleich von Anfang an gespürt haben, dass es da gleiche Interessen gibt, dass wir beide das Bedürfnis verspürt haben, dass es da ein enormes Wissensdefizit eigentlich gibt, sowohl auf Seiten der Ärzte, was die Sicht der Patienten betrifft, aber auch aus Sicht der Patienten, was Wirkweise der bariatrischen Chirurgie betrifft, und dass wir damit den herkömmlichen Informationsmodellen, die wir Ärzte uns dann so über Jahre lang ausgedacht haben, Informationsveranstaltungen, an denen dann keiner teilnimmt, dass man damit dann eigentlich nichts erreicht und dass es was Neues braucht. Und da war Facebook die Idee ja schon geboren. Und seitdem, muss ich sagen, ist das ja mit kleineren Unterbrechungen eigentlich ein Selbstläufer und immer ein, wie am ersten Tag, faszinierendes Projekt geblieben. Ich bin immer wieder total geflasht, das weißt du ja, weil du mich dann immer wieder runterholen musst, wie viel Reichweite man dann mit manchen Beiträgen erreichen kann. Das sind natürlich Reaktionsgeschwindigkeiten, die ich so von wissenschaftlichen Publikationen gar nicht kenne. Und dieses Medium, dieser Austausch, dieser dauernde Austausch mit dem Patienten, den habe ich immer sehr geschätzt und eigentlich auch nie als Belastung empfunden, wenn damit Arbeit verbunden war. Ich fand das immer ein Privileg, dieses Medium zu haben.
Gut, jetzt hast du das Privileg auch im virtuellen Raum bei Facebook. Wollte noch kurz was zu mir sagen. Ich bin einer der Administratoren auch von der Facebook-Gruppe Adipositas-Chirurgie Fragen und Antworten, gemeinsam mit sehr vielen anderen Administratoren. Roberta Englert hat diese Facebook-Gruppe gegründet. Mit ihr leite ich auch eine Selbsthilfegruppe im Krankenhaus Frankfurt-Sachsenhausen. Und mit Michaela Savu mache ich das Ganze auch in München, bei den dicken Freunden München in der Münchner Innenstadt. Das ist für mich so eine Herzensangelegenheit. Es macht mir viel Spaß. Und dadurch habe ich dann auch immer wieder den persönlichen Kontakt zu vielen Patienten, Betroffenen, kriege schöne Geschichten mit, weniger schöne Geschichten. Und wo es aber auch sinnvoll ist, dann die Patienten zu unterstützen. Und ich denke, wir sitzen da alle in einem Boot. Adipodcast, wer von uns ist eigentlich auf den Namen gekommen, Marco?
Das warst du. Ich habe ja in der Anfangszeit das Wort Podcast nicht mal korrekt ausgesprochen, sondern mal Podcast gesagt. Bist du mir gesagt hast, bitte, Marc, sag doch Podcast. Und dann kam die Idee Adipodcast in der Tat von dir. Ich muss das zugeben. Einer deiner vielen guten Ideen.
Okay. Vielen Dank für das Kompliment. Das Cover haben wir ja gepostet schon auf unserer Facebook-Seite Adipositas Zürich. Kam, wie gesagt, gut an, wirkt aber ein bisschen feminin, oder?
Wegen der Hintergrundfarbe, meinst du?
Ja, finde ich orange. Vielleicht stellt ihr uns mal, ihr guckt euch das mal an und sagt uns eure Meinung zu dem Cover. Aber wir wollten halt das Orange, glaube ich, auch von Zürich übernehmen. Ne? Das war dir eine Herzensangelegenheit auch.
Ja, ich finde das wichtig. Ich finde diese Farbe auch für unser neues Logo, was wir jetzt gefunden haben und was wir dann ja auch noch anderweitig verwenden werden. Super. Mir hat das von Anfang an gut gefallen und das war mir in der Tat wichtig, dass wir das auch in dem Podcast-Cover widerspiegeln können. Und feminin ist ja eigentlich auch passend, muss man sagen, weil wir ja in, also wenn man jetzt von der bariatrischen Chirurgie mal ausgeht, also meinem Steckenpferd, ist es ja schon so, dass wir mit überwiegend weiblichen Patientinnen zu tun haben. Von daher passt feminin ganz hervorragend. Und dann noch das Orange, also ich bin ganz begeistert.
Passt auch jetzt ganz gut mittlerweile dazu, weil wir haben ja mit Dr. Jeanette Wittmer auch eine bariatrische Chirurgin mittlerweile am Start. Und ja, da werden wir uns auch freuen auf viele weitere redaktionelle Inhalte von ihr. Sie hat ja schon einiges geschrieben auf unserer Facebook-Seite und wir werden sie sicherlich jetzt auch mal in einen der Podcasts holen, oder?
Absolut. Also ich bin wirklich froh und auch ein bisschen stolz, dass es mir gelungen ist, die Jeanette aus Aarau nach Zürich zu lotsen. Ich kenne sie ja schon seit langen Jahren. Sie war damals schon mal in Zürich, als ich in Zürich begonnen habe. Da ist der Kontakt eigentlich nie ganz abgerissen und sie teilt meine Faszination für das Gebiet bariatrische Chirurgie. Und deswegen ist das die perfekte Ergänzung zu unserem Team in Zürich. Aber sie ist ja auch nicht allein. Ich habe ja noch den Dr. Andreas Thalheimer, meinen guten Studienfreund aus Würzburger Zeiten, auch dazu bewegen können, in die Schweiz zu wechseln. Das ist keinesfalls selbstverständlich, weil er durchaus eine gute Position als Chefarzt in Bad Aibling bei Rosenheim bei den Kliniken im Rohmilchverband innehatte, immerhin für 7 Jahre. Und auch Andreas das Wagnis eingegangen ist, dieses Modell zwischen Universitätsspital und Spital Männedorf und dem Adipositas-Zentrum ja, einzugehen und sich dort zu beteiligen, weil er von Anfang an von dem Konzept überzeugt war. Und jetzt sind wir ein gutes Dreierteam. In Männedorf haben wir noch den Herrn Burger dazu, ebenfalls einen gestandenen Viszeralchirurgen und bariatrischen Chirurgen. Und so verteilen wir das jetzt auf mehrere Schultern und freuen uns auf die vor uns liegenden Aufgaben.
Und auch ein großes Team an beiden Standorten von Ernährungsberatern, Endokrinologen, Internisten, plastische Chirurgen und. Auch diese Partner werden wir sicherlich mal bitten, uns hier Rede und Antwort in dem Podcast zu stehen. Und da freue ich mich ganz besonders drauf. Wird sicherlich spannend, aber jetzt gehört die erste Folge natürlich uns beiden, denn schließlich ist das die Premiere. Und wir haben uns gleich was ganz Besonderes für euch einfallen lassen. Also viel Spaß bei Folge 1 unseres Adi-Podcasts. Ja, seit über 3 Jahren betreuen wir, Marco und ich, ja die Facebook-Seite Adipositas Zürich. Und immer wieder kriegen wir von euch viele Fragen gestellt, die wir auch gerne beantworten. Aber wie das so ist bei Facebook, wenn es als persönliche Nachricht kommt, werden diese Antworten dann halt nicht publiziert, sondern sie werden persönlich an die Betroffenen weitergeleitet. Und ich dachte, es wäre mal eine gute Idee und Marco hat mich dabei unterstützt, dass wir mal hingehen und die 10 häufigsten Fragen, die uns gestellt werden, in diesem Podcast heute hier thematisieren. Und ich würde gleich loslegen mit Platz 10. Und das ist eine Frage, die wir relativ häufig bekommen. Marco, was ist der unkompliziertere Eingriff, Schlauchmagen oder Magenbypass?
Ja, das ist natürlich eine Frage, die gar nicht so einfach zu beantworten ist, weil sie 2 Aspekte berücksichtigen muss. Wenn man auf die unmittelbar postoperativen chirurgischen Komplikationen schaut, also schließt alle Arten von Komplikationen ein, ob die jetzt schwerwiegend oder ganz leicht sind, also Blutungen, Nachblutungen, Wundinfektionen, Lungenentzündungen, Undichtigkeiten der Nahtverbindung, dann ist es in der Tat so, dass es innerhalb der ersten 30 Tage etwas mehr Komplikationen nach dem Magenbypass gibt als nach dem Schlauchmagen. Der Unterschied ist aber nicht statistisch signifikant. Das heißt, in einer großen Studie gibt es eine klare Tendenz dazu, dass der Magenbypass etwas mehr Komplikationen hat als die Schlauchmagenoperation, aber das ist nicht statistisch relevant. Das ist ein Aspekt. Der zweite Aspekt, den man dabei berücksichtigen muss, ist natürlich die Schwere der Komplikation und die Einfachheit, wie man diese Komplikation dann behebt. Und da ist es ein gutes Beispiel, sich mit der gefürchtetsten Komplikation auseinanderzusetzen. Das sind halt Nahtundichtigkeiten. Wenn beim Magenbypass die Verbindung zwischen dem Dünndarm und dem kleinen Magen nicht gut heilt oder wenn beim Schlauchmagen die Klammernahtabsetzungsstelle nicht gut heilt. Und wenn man dann schaut, wie schwer oder leicht die jeweilige Undichtigkeit zu versorgen ist, dann ist es in der Tat so, dass die Undichtigkeit beim Schlauchmagen eine deutlich längere Therapie beansprucht. Beim Magenbypass ist das in der Regel nach 2, 2,5 Wochen ausgestanden und überstanden und die Patienten können dann das Spital wieder verlassen. Bei einer Schlauchmagenundichtigkeit ist das ein deutlich langwierigerer Verlauf. Und wir sprechen da jetzt nicht über 3 statt 2 Wochen, sondern wir sprechen da wirklich über mehrere Wochen und unter Umständen auch Monaten. Und das ist dann natürlich auch ein wichtiger Aspekt, der aber häufig untergeht. Also was die reine Quantität betrifft, leichte Vorteile für den Schlauchmagen, was die Qualität der Komplikationen betrifft, eigentlich Vorteile für den Magenbypass.
Okay, also mit Qualität meinst du...
Die Schwere der Komplikationen, genau.
Gut, jetzt gibt es viele Menschen, die sagen, ja, ich möchte lieber einen Schlauchmagen haben, weil der viel schneller umsetzbar ist und weil das einfachere Verfahren ist, wo am Darm nicht rumgeschnitten wird. Was entgegnest du da?
Ja, das ist formell richtig, aber man kann beim Schlauchmagen... Also nur weil er technisch einfacher aussieht, heißt das nicht, dass der auch wirklich technisch so viel einfacher ist. Man kann beim Schlauchmagen auch als Chirurg eine Menge falsch machen, wenn er unsachgemäß ausgeführt ist. Also ganz so einfach ist diese Entscheidung nicht. Und wie gesagt, die Probleme nach einem Schlauchmagen lassen sich dann gar nicht mehr so einfach beheben wie Probleme nach einem Magenbypass. Also da würde ich den Leuten, die das entgegnen, sage ich, dann müssen sie noch ein paar mehr Informationen sammeln, weil sie offensichtlich noch nicht alle Informationen an der Hand haben.
Okay, aber das ist natürlich auch die Aufgabe des entsprechenden Mediziner, den ich besuche, oder Adipositas-Zentrums, mich darüber über Chancen und die Risiken auch zu informieren, ne?
Absolut. Und daran erkennt man als Patient ja auch ein gutes Zentrum beziehungsweise einen guten bariatrischen Chirurg, der eben mehr als nur eine Operationsmethode anbieten kann und wo die Entscheidung für oder gegen ein OP-Verfahren in Gemeinsamkeit gefällt wird und niemand zu einer Entscheidung gedrängt wird. Also weder pro noch contra Schlauchmagen, sondern einfach ein objektivierbares Anschauen der Vor- und Nachteile und dann gemeinsames Suchen nach der besten Lösung.
Jetzt ist es ja so, dass wir heißen zwar Adipositas Zürich, aber wir haben sehr viel Besucher, Seitenbesucher, Facebook-Besucher, auch aus Deutschland. Klar, ich selbst komme ja aus Deutschland. Du praktizierst in der Schweiz. Und ich werde immer wieder gefragt, warum es in der Schweiz so viel einfacher ist, die OP bezahlt zu bekommen von den Kassen wie in Deutschland. Was ist da der Hintergrund und wie funktioniert das eigentlich in der Schweiz?
Also das hat natürlich einen historischen Hintergrund. Die bariatrische Chirurgie generell hat in der Schweiz eine längere Tradition als in Deutschland. In Deutschland gab es ja lange Jahre so ein paar Einzelkämpfer, die das durchgeführt haben, aber es war keineswegs eine flächendeckende Behandlungsmethode. Das war in der Schweiz anders. Das war in der Schweiz relativ früh akzeptiert und wurde auch an mehreren Spitälern in der gesamten Schweiz durchgeführt. Und das hat dazu geführt, dass schon relativ früh in der Schweiz sich die behandelnden Ärzte in einer Fachgesellschaft zusammengeschlossen haben, der SMOP, der Swiss Study Group for the oder Swiss Society for the Study of Morbid Obesity and Metabolic Disorders, abgekürzt SMOP. Und das Besondere an dieser Fachgesellschaft ist, dass sie interdisziplinär ist. Also ist jetzt keine chirurgische Fachgesellschaft, sondern da gibt's auch Internisten, da gibt's Psychologen, da gibt's Ernährungsberater. Und von daher war das von Anfang an ganz anders aufgestellt. Und in der Schweiz haben die Nicht-Chirurgen die Therapieerfolge der bariatrischen Chirurgie eigentlich aus erster Hand miterlebt und waren dann auch dementsprechend überzeugte Verfechter dieser Methode. In Deutschland war das ja lange eher so ein bisschen in der Schmuddelecke, sag ich mal, die bariatrische Chirurgie. Und die Chirurgen mussten dann immer, so hatte man das Gefühl, die Internisten davon überzeugen, dass das jetzt keine barbarische Chirurgie ist, sondern dass das durchaus ein kausaler Therapieansatz einer chronischen Erkrankung ist. Und das sind natürlich zwei grundverschiedene Voraussetzungen, um eine Therapie in der Gesellschaft auch besser zu verankern. Dazu kommt, dass die Schweiz natürlich viel kleiner ist. Das heißt, die Wege kürzer und dass es für die handelnden Personen auch einfacher ist, sich abzustimmen. Es sind eben 8 Millionen Einwohner statt 80 Millionen Einwohner. Und deswegen war es in der Schweiz dann auch einfacher, sag ich mal, sich zusammenzutun und bei den entsprechenden Behörden, also im Bundesamt für Gesundheit, die entsprechenden Anträge auch einzureichen, die nötig waren, um bariatrische Chirurgie als Behandlung entwickeln, die als Leistungspflicht der Krankenkassen angesehen wird. Also in der Schweiz ist es seit 2011 in der Tat so, dass die Krankenkassen unter gewissen Voraussetzungen die Kosten für einen bariatrischen Eingriff übernehmen müssen. Und das ist in Deutschland natürlich schon, also noch lange nicht so. Es gibt ein paar Tendenzen, weil einzelne Krankenhäuser angefangen haben, sag ich mal, die Präsenz von Kostengutsprachen zu ignorieren und einfach trotzdem zu operieren, weil es gemäß den S3-Leitlinien mehr oder weniger medizinisch angezeigt war. Aber da sind wir in der Schweiz natürlich weiter und das hat vor allem historische Hintergründe. Mhm. Beantwortet das deine Frage?
Ja, sehr, sehr deutlich und bleibt zu hoffen, dass das natürlich in Deutschland sich auch so entwickelt. Bleibt abzuwarten, wie da die Kostenträger und auch die Politik reagieren würden.
Also, ja, das ist eine Frage der handelnden Personen einfach auch und auch der Interessen. Ja, das sind unterschiedliche Interessen, die man da auch berücksichtigen muss. Und ich weiß, dass ich, als ich damals Deutschland verlassen hatte, um nach London zu gehen, also 2008, dass es da schon Kollegen gab, die gesagt haben, also das kann nicht mehr lange dauern. Also das ist maximal 2 Jahre dauert das noch und dann zahlt das in Deutschland auch jede Krankenkasse. Mittlerweile sind 12 Jahre vergangen und wir sind nicht sehr viel weiter als noch damals, als ich nach London gegangen bin. Von daher bin ich skeptisch, ob sich da noch was tut, weil sich an den handelnden Personen auch nicht so viel geändert hat seitdem. Und ich sehe da am Horizont auch niemanden, wo man das Gefühl hat, der das jetzt wirklich an sich reißt und das auf seiner Agenda ganz oben platziert, um diesen Missstand zu verändern.
Gut, lassen wir jetzt mal so stehen. Du hast die Forschungsarbeiten angesprochen. In London ist auch eine Frage und das ist jetzt für mich Platz 8 der Fragen, die wir häufig gestellt bekommen. Immer wieder lesen Seitenbesucher von Forschungsarbeiten, die du machst, dass du auch teilweise Aufenthalte im Ausland hast und da dich mit Medizinern triffst und austauscht über die Forschungsarbeiten. Hier wird häufig gefragt, worum handelt es sich bei diesen Arbeiten und was haben eigentlich Patienten von der Forschung im Bereich der Adipositaschirurgie?
Also das, was eigentlich zumindest in meinem Fall die meisten unserer Forschungsbemühungen und die meiner Gruppe eint, ist das Interesse zum einen zu verstehen, warum Menschen übergewichtig sind und andere nicht. Und dann auch zu verstehen, wie bariatrisch-chirurgische Verfahren funktionieren. Das ist nämlich gar nicht so trivial. Als ich damals begonnen habe, mich mit der bariatrischen Chirurgie zu beschäftigen, da hieß es noch, dass alle bariatrischen Operationsverfahren sich durch zwei Mechanismen erklären lassen. Das ist zum einen die mechanische Restriktion, beruht auf der Annahme, dass man das Füllvolumen des Magens einfach nur verkleinern muss, damit da nicht so viel reinpasst. Und zweitens das Prinzip der Malabsorption. Das heißt, wenn man Teile des Dünndarms aus der Nahrungspassage ausschließt, dass das zu einer verminderten Kalorienresorption führt und damit dann zwangsläufig auch zum Gewichtsverlust. Und das Interessante ist, dass diese beiden Konzepte, also Restriktion und Malabsorption, sich immer noch in vielen Köpfen der bariatrischen Chirurgen gehalten haben, obwohl es mittlerweile massenweise wissenschaftliche Belege, unter anderem eben auch von uns, gibt, die sagen, dass es viel komplexer ist als einfach diese mechanistische Herangehensweise. Wir wissen mittlerweile, dass hormonelle Veränderungen eine wichtige Rolle spielen. Wir wissen, dass die mikrobielle Besiedlung des Gastrointestinaltrakts eine wichtige Rolle spielt. Wir wissen, dass eine veränderte Nahrungspräferenz nach der Operation eintritt, wo wir eigentlich noch gar nicht genau wissen, wie das zustande kommt. Und das sind die Aspekte, mit denen ich mich auch beschäftige. Und da ist eben der letzte Punkt einer unserer großen Forschungsschwerpunkte, zu verstehen, warum Leute nach der bariatrischen Operation plötzlich Dinge bevorzugen, die sie vor der Operation nicht bevorzugt haben.
Was heißt das konkret? Was wird dann bevorzugt?
Also konkret heißt es, dass Patienten in der Tat Nahrungsmittel mit niedrigem kalorischer Dichte bevorzugen. Also wenn man es jetzt mal plakativ formulieren würde, dann würde man sagen, vor der Operation viel Süßes mit hohem Zucker und viel Fettgehalt und nach der Operation Früchte und Obst. Ganz so schwarz-weiß ist das natürlich nicht. Aber es gibt eine klare Tendenz hin zu einer gesünderen Ernährung. Und die Frage ist, warum das so ist. Weil lustigerweise gibt es das auch in anderen experimentellen Modellen, sag ich mal, wo Ernährungsberatung nicht so eine große Rolle spielt und wo man das gleiche Phänomen nach bariatrischen Operationen beobachten kann.
Also bleibt spannend, das zu verfolgen. Ich denke, wir werden auch immer wieder auf der Facebook-Seite darüber berichten und schicken ja auch in einigen Wochen die Internetseite adipositas-zürich.ch an den Start. Und auch da werden wir sicherlich das Thema Forschung und medizinische Entwicklung auch weiter verfolgen, oder?
Ja, das ist ein wichtiger Aspekt meiner täglichen Tätigkeit und nimmt auch viel meiner beruflichen Zeit in Anspruch. Natürlich auch, weil ich den Auftrag durch meine Professur an der Universität in Zürich habe. Und das verfolgen wir intensiv weiter mit einer stetig wachsenden Forscher- und Arbeitsgruppe. Und es macht natürlich irre viel Spaß, da neue Dinge zu entdecken und immer mehr zu verstehen über etwas, wo mit zunehmender Zeit immer klarer wird, wie wenig wir eigentlich darüber verstehen.
Jetzt hatten wir eingangs auch darüber gesprochen, Langzeitergebnisse, und hier ist Platz 7, also eine der meisten Fragen, die uns auch gestellt werden. Nach einigen Jahren nehmen operierte Patienten auch häufiger wieder trotz der OP zu. Woran liegt das und was können die Patienten dagegen tun?
Ja, das ist natürlich so eine Frage, die wir immer wieder hören. Meine Antwort darauf lautet, dass es sich um eine chronische Erkrankung handelt. Adipositas ist eine chronische Erkrankung. Und darüber ist sich ja eigentlich auch jeder einig, vor allen Dingen die Betroffenen. Nur wenn man sich fragt, was heißt denn chronische Erkrankung überhaupt, dann kommt man zwangsläufig zu der Definition, dass chronische Krankheiten eigentlich nicht geheilt werden können. Es gibt da sogar eine Chroniker-Richtlinie, da gab es mal einen Bundesausschuss, wo das genauer definiert wurde, und da geht es darum, dass die Nichtbehandlung einer chronischen Erkrankung zu einer signifikanten Senkung der Lebensqualität und auch sogar der Lebenserwartung führt und dass es mehrmals pro Jahr behandelt werden muss. Und das sind, wenn man sich das durchschaut, alles Aspekte, die im Falle von Adipositas zutreffen. Und chronische Erkrankungen kann man nicht heilen. Die kann man in Remission bringen. Das heißt, man kann sie in einen Status überführen, wo sie für den Patienten weniger einschränkend ist. Was mir immer geholfen hat, war, sich das am Beispiel von einer anderen chronischen Erkrankung mal vorzustellen. Eine klassische chronische Erkrankung ist rheumatoide Arthritis, Rheuma, Gelenkentzündung. Die hat man auch ein Leben lang. Und wenn man die behandelt, gibt es da auch unterschiedliche Behandlungen. Und da gibt es unterschiedliche Eskalationsstufen in der Behandlung. Normalerweise fängt man dann mit Schmerzmitteln an, Voltaren, antientzündliche Schmerzmittel, Ibuprofen. Dann gibt es irgendwann Cortison, dann gibt es sogar starke Immunsuppressiva und andere Mittel, die ins Immunsystem irgendwie eingreifen. Und je stärker das Medikament wird, desto schlimmer werden die Nebenwirkungen. Aber die Erkrankung kann auch immer wieder kommen. Und das ist bei Adipositas letztendlich genauso. Die Behandlung, die wir da zur Verfügung haben, sind nicht Voltaren oder Steroide, sondern sind die klassischen drei Säulen, die wir haben. Das ist Diät, Lifestyle, das sind medikamentöse Behandlungen und das ist drittens dann eben die Operation. Aber keine dieser Behandlungen heilt die chronische Erkrankung. Und auch dann kann die chronische Erkrankung wiederkommen, wenn man operiert worden ist. Also ist eigentlich aus medizinischer Sicht ein Wiederanstieg nach einer Operation kein Fehler des Patienten, genauso wenig wie die Erkrankung selbst Fehler des Patienten ist. Sucht sich ja niemand aus, das ist ja kein Schicksal, sondern das ist, also es ist kein selbstgewähltes Schicksal, sondern das ist einfach eine Erkrankung. Und wenn man dann wieder plötzlich Gewicht zunimmt nach der Operation, heißt das nur, dass wir die Therapie eskalieren müssen, dass wir da was ändern müssen, dass wir vielleicht medikamentös ergänzen müssen, dass wir nochmal Ernährungsberatung machen müssen, dass wir vielleicht nochmal eine Verhaltenstherapie anstreben müssen. Das kann alles aus den klassischen Behandlungsoptionen im Falle von Adipositas sein. Aber der größte Fehler, den man als Patient machen kann, wenn man wieder Gewicht zunimmt, ist anzunehmen, ich habe versagt, jetzt kriege ich nicht mal das hin. Sondern gerade dann muss man wieder den Kontakt zu seinem Adipositas-Zentrum suchen und gemeinsam überlegen, wie man die Therapie modifizieren kann, um diesen Rückfall in der Erkrankung adäquat zu behandeln.
Jetzt, die bariatrische Chirurgie, hast du gesagt, gibt es schon relativ lange. Da wird uns häufig die Frage gestellt, und das wäre jetzt die sechste Frage, wie lange gibt es diese bariatrische Chirurgie schon und wie ist sie eigentlich entstanden?
Oh, da müsste ich jetzt nochmal den historischen Teil bei meinen Vorträgen, den überspringe ich immer. Aber es gibt sie länger, als man so denkt. Also der Magenbypass in leichter Anwandlung, so wie wir ihn kennen, den gibt es schon seit über 50 Jahren. Damals natürlich noch nicht in der Schlüssellochtechnik durchgeführt, sondern als offene Operation. Das hast du ja auch eingangs von dir erzählt. Aber die gibt es schon länger, die bariatrische Chirurgie. Wann allerdings der erste beschriebene Fall einer bariatrischen Operation ist, da müsste ich selber nochmal googeln und nachschauen. Aber sicher ein bisschen älter als 50 Jahre, aber nicht viel, nicht viel.
Vielleicht werden wir darüber mal Geschichte der bariatrischen Chirurgie einen Podcast machen und ich guck mal, wer da vielleicht als Interviewpartner zur Verfügung steht oder du guckst.
Ja, da fallen mir spontan schon mal so zwei, drei Leute ein.
Okay, wir werden sehen. Wie ist diese bariatrische Chirurgie entstanden? War das so, dass man von vornherein vorhatte, dass die Leute Gewicht verlieren können? Da gibt es ja zwei Thesen. Einmal wird gesagt, dass ist entwickelt worden aus der Krebschirurgie beziehungsweise Krebstherapie. Und ein anderes Mal hieß es, weil die Amerikaner alle viel zu dick waren, kam ein Arzt auf die Idee, den Magen zu verkleinern.
Ja, die Wahrheit liegt wie so oft in der Mitte. Die anatomische Rekonstruktion, so wie wir sie bei einem Magenbypass durchführen, ist in der Tat entstammt der Krebstherapie oder der damaligen Magengeschwürtherapie noch. Ist ja ein Krankheitsbild, was wir heute immer seltener sehen. Magengeschwüre, aber Magenkrebs ist durchaus noch ein relevantes Thema. Und diese Umwandlung der Dünndarmanatomie, um den Magen ein Stück weit zu ersetzen, stammt in der Tat aus dieser Zeit. Und die Chirurgen, die diese Eingriffe damals durchgeführt haben, haben dann häufig beobachtet, dass Patienten, die diese Operation bekommen haben, Gewicht abgenommen haben. Und dann ist es tatsächlich so gewesen, dass einige Chirurgen das dann übertragen haben auf die Behandlung vom krankhaften Übergewicht und gesagt haben, Mensch, das kennen wir doch, das können wir da jetzt mal probieren in irgendeiner abgewandelten Form. Und so ist das aus einer Kombination dieser beiden Situationen, die du eingangs in deiner Frage beschrieben hast, in der Tat auch entstanden und dann schrittweise immer wieder entwickelt worden oder weiterentwickelt worden, muss man sagen.
Man redet darüber, dass die bariatrische Chirurgie immer sicherer geworden ist. Das ergeben wohl auch die Statistiken. Das bariatrische Register ist da sicherlich auch zu benennen. Woran liegt das, dass diese Operationen so viel sicherer geworden sind?
Ja, vor allen Dingen durch den Wechsel von offener auf minimalinvasiv, auf Schlüssellochtechnik. Das heißt, viele der Komplikationen, die wir damals noch bei offenen Operationen gesehen haben, haben ja mit der Immobilisierung der Patienten zu tun gehabt, weil sie nicht so schnell wieder auf den Beinen waren, wie wir es jetzt von der Schlüssellochtechnik kennen. Und natürlich hat die bariatrische Operation sich weiterentwickelt von so einem Schattendasein zu einem mittlerweile der häufigsten bauchchirurgischen Eingriffe überhaupt. Das heißt, es gibt da viele, die das wirklich auch oft machen. Und wenn man etwas oft macht und auch gern macht, dann macht man das irgendwann auch gut. Es ist durchaus auch eine Frage der Frequenz, wie häufig diese Operationen durchgeführt werden.
Jetzt gehen wir mit Platz 6 in einen ganz anderen Bereich. Und das ist in der Tat auch ein Thema häufig in den Selbsthilfegruppen, in sozialen Netzwerken. Warum ist nach der OP eine eiweißreiche Ernährung so wichtig? Und was kann passieren, wenn ich einen Eiweißmangel habe?
Eiweißreiche Ernährung ist deswegen so wichtig, weil man so ein bisschen die veränderte Anatomie, die dazu führt, dass man weniger Eiweiß aufnimmt, kompensieren muss. Eiweiße werden ja zum Teil schon durch die Magensäure vorgespalten und dann durch die Enzyme im Zwölffingerdarm weiter aufgespalten, sodass man später nur noch die Aminosäuren aufnehmen muss. Das ist nach einer Magenbypass-Operation so ja nicht mehr ganz so einfach möglich, weil der Zeitpunkt, wo die Verdauungssäfte oder Bauchspeicheldrüsensekrete mit der Nahrung zusammenkommen, einfach viel weiter nach hinten verlagert sind. Das Problem beim Eiweißmangel ist, wenn man weniger Eiweiß aufnimmt, vielschichtig. Zum einen betrifft es das Immunsystem. Antikörper bestehen nun mal aus Proteinen und aus Eiweißen. Und wenn man weniger Eiweiß hat und sogar einen Eiweißmangel hat, dann betrifft das auch das Immunsystem. Das ist ein Aspekt. Das betrifft die Wundheilung. Aber viel wichtiger und relevanter für unsere Patienten ist der unmittelbare Effekt auf die Muskelmasse. Weil wenn ich wenig Eiweiß zu mir nehme, verliere ich Muskelmasse. Und das ist ja auch eines der, in Anführungsstrichen, Probleme dieser Operation, dass wir eben nicht selektiv nur die Fettmasse reduzieren können, sondern eben auch Muskelmasse reduzieren. Muskelmasse ist allerdings der Ort, wo Energieumsatz stattfindet. Und wenn ich Muskelmasse verliere über die Dauer, dann bedeutet das natürlich auch, dass die Gewichtsstabilität in einer gewissen Form gefährdet ist. Vereinfacht kann man also sagen, wenn man zu wenig Eiweiß zu sich nimmt, riskiert man, dass man das Gewicht nicht so lange niedrig halten kann. Und deswegen ist das etwas, was für uns in der Nachsorge extrem relevant ist.
Interessant. Jetzt behaupten einige, und das ist jetzt auch schon die nächste Frage, einige Selbstmediziner, dass man bei einem Schlauchmagen auf diese eiweißreiche Ernährung nicht so stark achten muss und auch Supplemente eigentlich beim Schlauchmagen vernachlässigen kann. Was hältst du davon?
Ach, da habe ich eine klare Meinung. Das verharmlost in meinen Augen den Schlauchmagen ein bisschen. Es gibt da ja auch gute wissenschaftliche Daten von meinem Kollegen Professor Peterli aus Basel, der im Rahmen seiner randomisierten Studie, bei der wir aus Zürich ja auch mitgewirkt haben, der sogenannten SM-BOSS-Studie, nach 3 Jahren mal geguckt hat, wie viele Patienten im Schlauchmagenarm und wie viele Patienten im Bypassarm tatsächlich Multivitaminpräparate einnehmen mussten. und Eisensubstitution und so weiter. Und da war die Anzahl der Patienten in beiden Armen absolut identisch. Also es ist nicht keinesfalls so, dass die Durchführung eines Schlauchmagens automatisch einen Patienten davon freispricht, Vitamine einnehmen zu müssen. Interessant war allerdings auch, dass es durchaus Magenbypass-Patienten gibt, die offensichtlich ohne Multivitaminpräparate auskommen. Also auch hier liegt die Wahrheit in der Mitte. Aber es ist nicht so, dass Schlauchmagen gleich Sorgefreiheit in der Nachsorge bedeutet.
Interessant. Wir werden euch auch einen Link zu der SM-BOSS-Studie, die der Marco angesprochen hat, hier noch in den Text hinterlegen. Und ja, vielleicht schaut ihr da mal drauf. Eine hochaktuelle Frage und immer wieder gestellt ist die Frage nach dem Haarausfall. Und da fragen viele Patienten, warum fällt nach einem bariatrischen Eingriff, warum fallen da die Haare aus und gibt es Dinge, die Patienten dagegen tun können?
Also wenn ich die Frage suffizient beantworten könnte, wäre ich wahrscheinlich Millionär, weil dann wüsste ich auch, was dagegen hilft. Es ist in der Tat so, wenn man sich die ausgefallenen Haare unter dem Mikroskop anschaut und bedenkt, dass die Haare des Menschen in verschiedenen Zyklen sich befinden, in der Wachstumsphase, in der Ruhephase und dann auch in der Phase, wo sie dann einfach ausfallen, dann sieht man, dass die Haare, die die Patienten nach der bariatrischen Operation oft verlieren, die sind, die so oder so ausgefallen wären. Also es ist nicht so, also es sind die mehr oder weniger toten Haare, wenn du so willst, die Patienten dann verlieren. Und das Anschauliche ist, dass die halt alle auf einmal ausfallen. Warum das so ist, kann ich dir wirklich beim besten Willen nicht beantworten. Da kann ich nur spekulieren. Ob das Anzeichen eines Vitaminmangels, Eiweißmangels. Eiweißmangel kann das Symptom Haarverlust haben, aber da der Haarverlust in der Regel relativ akut nach der Operation auftritt, nämlich so nach zwischen drei und sechs Monaten tritt er in der Regel auf, ist das eine Phase, wo der Eiweißmangel nach Bypass-Operation eigentlich noch gar nicht so relevant ist. Das ist eher so eine langfristige Komplikation, sodass ich auch meine Zweifel habe, dass das dahinter steckt. Lustigerweise glauben nur viele, dass es damit zu tun hat und es hat was mit der zeitlichen Korrelation zu tun. Ich habe gerade gesagt, dass der Haarverlust in der Regel nach 3 Monaten das erste Mal auftritt. Das ist dann die Phase, wo die Patienten zum Adipositaszentrum oder manchmal auch zum Hausarzt gehen und sagen, schau mal, mir fallen die Haare aus. Und dann sagt der behandelnde Arzt, ja, dann musst du Zink oder Biotin nehmen oder was weiß ich auch immer. Dann nehmen die Patienten das 4 und 6 Wochen ein und haben dann den Eindruck, dass der Haarverlust wieder aufhört. Aber in den meisten Fällen hört er sowieso auf, mit oder ohne Vitaminsupplementation. Also ich habe da meine Zweifel. Ich glaube, dass das etwas ist, was man nur schwer behandeln kann und mit dem man sich dann einfach auch ein Stück weit abfinden muss, weil es auch selbstlimitierend ist und die Haare auch wieder nachwachsen. Also es ist keinesfalls ein dauerhaftes Phänomen. Und es betrifft auch nicht alle Patienten. Also diese Sorge, oh, ich lasse mir jetzt keinen Bypass machen, weil dann fallen mir ja alle Haare aus, ist natürlich auch vollkommen unbegründet.
Mhm. Jetzt wieder eine ganz andere Frage. Es geht wieder in den Operationsbereich. Der Omega-Bypass oder Mini-Bypass wird in der Schweiz nicht so oft praktiziert wie in Deutschland. Warum ist das so? Und was haltet ihr von der OP-Methode? Also da bist du natürlich gefragt.
Also in der Schweiz ist es eben über die SMOP, die ich am Anfang schon erwähnt hatte, relativ klar geregelt, welche Eingriffe als etabliert gelten und welche nicht. Und gemäß diesen Richtlinien ist es eben so, dass der Omega-Loop-Magen-Bypass immer noch als Verfahren in Evaluation gilt, also streng genommen als experimentelles Verfahren. Deswegen darf das formell in der Schweiz auch nur durchgeführt werden, wenn die Chirurgen an einer Studie teilnehmen und die Patienten vor Durchführung der Operation über die Studienteilnahme informiert worden sind und dieser auch zugestimmt haben. Natürlich gibt es eine Dunkelziffer an Kollegen, die sich daran nicht halten, aber die ist um ein Vielfaches niedriger, als es in Deutschland ist, wo es diese Regel nicht gibt, wo der Omega-Loop-Magen-Bypass relativ schnell, sag ich mal, in das Establishment der bariatrischen Szene geschafft hat. Ich persönlich bin da kritisch. Und zwar aus mehreren Gründen. Erstens, ein Standardargument der Omega-Loop-Befürworter ist, ach komm, das war bei den anderen bariatrischen Operationen auch so, die sind auch einfach durchgeführt worden und hinterher hat man dann geguckt, was dabei rausgekommen ist. Das lasse ich nur bedingt gelten, weil als der Magenbypass entwickelt wurde, gab es einfach keine gute und adäquate Therapie für Adipositas. Das ist heute natürlich anders. Wir haben heute mehr oder weniger den Luxus, dadurch, dass wir gut nachgewiesene Operationsverfahren haben, mit einer wirklich guten Sicherheit, dass wir keinen besonders großen Druck haben, zügig und schnell neue Verfahren ins System einführen zu müssen. Das heißt, die können wir gut testen. Und ich bin ein Verfechter, dass bevor ich bei einem Patienten ein neues Verfahren anbiete, dass ich gerne wissen möchte, wie die Wirkungen sind. Und diese Daten gab es lange nicht und gibt es auch erst seit kurzem im Zusammenhang mit dem Omega-Loop. Magenbypass und die sind keinesfalls euphorisierend, so würde ich das mal sagen. Es gibt eine gute Studie aus Frankreich, das ist der sogenannte Omega Trial, über den haben wir auf unserer Facebook-Seite ja auch ausführlich berichtet. Ich glaube sogar die Jeanette Wittmer hat den Beitrag geschrieben, wo man eben Patienten nach Omega Loop mit Patienten nach Magenbypass verglichen hat. Und zwar über einen Zeitraum von 2 Jahren und festgestellt hat, dass der Gewichtsverlust mehr oder weniger identisch war, dass es marginale Vorteile in der Behandlung von Adipositas-Begleiterkrankungen wie Diabetes für den Omega-Loop gab, dass aber gleichzeitig es einen doch großen Unterschied im Nebenwirkungsprofil dieser beiden Operationen gab, nämlich dass der Omega-Loop mit deutlich mehr Durchfällen, Fettstühlen und Vitaminmängeln assoziiert worden sind. Und die sind natürlich gefährlich. Die sind im Langzeitverlauf für viele Patienten gefährlich. Deswegen bin ich dem Omega-Loop sehr kritisch gegenüber eingestellt. Und ein weiterer Aspekt, der immer wieder mit sehr viel Werf, sag ich mal, diskutiert wird zwischen den Verfechtern und den Kritikern der Omega-Loop-Methode, ist die Frage des Gallerefluxes. Durch diese anatomische Rekonstruktion ist es einfach so, dass viel Galleflüssigkeit an der Magenschleimhaut vorbeikommt und da besteht zumindest die berechtigte Befürchtung, dass dies mit einem gesteigerten Magenkrebsrisiko assoziiert sein könnte. Und dieses Thema ist für mich auch noch nicht ganz vom Tisch, muss ich sagen. So dass ich also in der Summe persönlich für mich die Entscheidung gefällt habe, dass ich meinen Patienten dieses Verfahren zum gegenwärtigen Zeitpunkt nicht anbieten möchte.
Gut, dennoch geben wir natürlich auch Befürwortern der Methode mal in Zukunft Gelegenheit, sich hierzu zu äußern. Und wer daran Interesse hat, auf Seiten der bariatrischen Chirurgie, kann sich dann gerne bei uns melden. Auch hier wieder Kontaktinformationen im Text hier bei diesem Podcast. Die Platz-3-Frage, also die drittwichtigste Frage, die immer wieder kommt, ist, glaube ich, eine Frage für mich. Können Selbsthilfegruppen sinnvoll sein? Und wie finde ich die geeigneten SAGs in meiner Nähe? Dazu muss man sagen, dass sicherlich die Selbsthilfeszene, die Adipositas-Selbsthilfeszene in Deutschland viel stärker ausgeprägt ist als in der Schweiz. Dennoch gibt es auch in der Schweiz mittlerweile einige Selbsthilfegruppen. Hier ist sicherlich eine gute Empfehlung die SAPS, die Schweizer Adipositas-Stiftung, die auf ihrer Webseite die Möglichkeit gibt, nach Selbsthilfegruppen in der Region zu suchen. In Deutschland ist das der Adipositas-Verband Deutschland e.V., der diese Möglichkeit bietet, auf seiner Homepage Selbsthilfegruppen in der Region zu suchen. Aber auch die Adipositas-Hilfe Deutschland e.V. schafft hier die Möglichkeit. Auch hier geben wir euch die Kontaktinformationen dann wieder im Text. Dann leite ich wieder über zu dir, Marco, mit der Frage, gibt es Medikamente, die ich nach einer Schlauchmagen- oder Magen-Bypass-Operation nicht mehr nehmen darf?
Also nicht mehr nehmen darf. Ich würde immer sagen, nicht mehr nehmen sollte, und zwar dauerhaft nicht mehr nehmen sollte. Und das betrifft häufig Medikamente aus dem Schmerzbehandlungsspektrum. Wir empfehlen unseren Patienten, auf sogenannte nicht-steroidale Antirheumatika zu verzichten, also Voltaren, Ibuprofen. Das sind so die klassischen Schmerzmittel, weil wir wissen, dass die das Risiko für Magenschleimhautentzündung bis hin zu Geschwüren erhöhen können. Und wir empfehlen unseren Patienten dann tatsächlich, wenn sie Schmerzen haben, überwiegend auf Paracetamol zurückzugreifen und auf Novalgin-Tropfen zum Beispiel. Das sind so die wichtigsten Medikamente, die wir all unseren Patienten immer sagen, oh, da müsst ihr vorsichtig sein. Jetzt ist mir natürlich bewusst, dass viele Patienten einfach chronische Gelenkschmerzen haben und schon vor der Operation daran gewöhnt sind, genau diese Medikamente zu nehmen. Da schwingt natürlich immer ein bisschen die Hoffnung mit, dass durch den Gewichtsverlust die Schwere dieser Schmerzen auch abnimmt und dass man die natürlich auch mit Paracetamol und Novalgin gut behandeln kann. Aber wenn man dann nicht drum herum kommt, Ibuprofen und Voltaren zumindest für eine Zeit lang zu nehmen, dann immer nur und ganz unbedingt, und das ist ganz wichtig, in Kombination mit einem Magenschutzpräparat, die bezeichnet man dann als Protonpumpenhemmer, das sind diese Präparate, die auf Ol enden, also Pantoprazol, Esomeprazol oder Nexium heißen die in der Schweiz. Das sind die Medikamente, die man dann unbedingt in Kombination dazu nehmen kann und dann meistens zeitlich begrenzt. Das sind unsere Empfehlungen.
Jetzt Platz 1. Liegt es wirklich immer nur an der falschen Ernährung, meiner Disziplinlosigkeit oder Charakterschwäche, dass ich so dick bin? Viele Hausärzte und teilweise auch das Umfeld von Adipositas-Patienten behaupten ja immer, ess mal ein bisschen weniger, beweg dich mehr, dann wird das schon klappen mit dem Gewichtsverlust. Wie siehst du das?
Ja, das sehe ich natürlich vollkommen anders. Also das ist keine Frage der Disziplin. Und das Wichtigste, was ich versuche, meinen Patienten immer mitzugeben, ist, du oder sie, du bist nicht schuld daran, dass du übergewichtig bist. Das ist ein Mythos, der sich aus was für Gründen auch immer hartnäckig hält. Und wenn wir beide das irgendwann mal am Ende unseres Schaffens geschafft haben sollten, in der Gesellschaft einen wesentlichen Beitrag dazu geliefert zu haben, dass die Menschen Adipositas als das anerkennen, was es ist, nämlich als chronische Erkrankung und nicht als selbstgewählter Lebensstil, dann haben wir beide wirklich eine Menge erreicht. Es ist eine chronische Erkrankung, die man sich nicht aussucht und die auch adäquat behandelt werden muss, weil sie lebensverkürzend und lebensqualitätsmindernd ist.
Jetzt haben wir viele Fragen beantwortet rund um das Thema bariatrische Adipositas-Chirurgie. Gut, es war mit der Frage der Selbsthilfegruppe auch sicherlich eine Frage dabei, die für alle Adipositas-Patienten eine Relevanz hat. Wir werden in Zukunft auch mal die Top 10 im Bereich der Ernährung und auch Bewegung thematisieren. Das ist uns sicherlich auch ein wichtiges Anliegen. Nur muss man auch ganz klar sagen, dass wir ein Podcast sind, der sich themenschwerpunktmäßig auch mit dem Thema bariatrische bzw. metabolische Chirurgie beschäftigt. Oder, Marco?
Ja, absolut. Das hat natürlich auch was mit meinem Beruf zu tun und deiner Vergangenheit. Du hast von dem Eingriff natürlich ein Stück weit auch profitiert. Das heißt, ich habe es mir auch zur Aufgabe gemacht, natürlich viel von diesem Mythos, der diese bariatrische Chirurgie umgibt, zu widerlegen. Wir erleben das ja immer wieder, dass auch zuweisende Ärzte sagen, Magenbypass, sind Sie verrückt, da können Sie doch dran sterben, weil Leute immer noch sage ich mal, auf dem Wissensstand von vor 20 Jahren stehen geblieben sind, dass es sich hier um riskantes operatives Verfahren handelt. Und das ist natürlich mitnichten so. Das ist eine sichere und gut etablierte Therapie für eine chronische Erkrankung. Aber, und das ist mir auch ganz wichtig, ist eben nur eine Therapiemöglichkeit. Und auch nicht für alle Patienten die richtige Therapiemöglichkeit. Und das ist eben auch wichtig, dass das nur weil man Hammer hat, nicht alles dann automatisch ein Nagel ist, sondern dass viele Patienten auch keine Operation brauchen oder dafür vielleicht auch nicht in Frage kommen und dass es da andere Therapieoptionen gibt, die viel geeigneter sind. Und das wäre mir natürlich auch ganz wichtig, dass gerade ich als Chirurg das immer wieder auch kommuniziere, dass Chirurgie eine von mehreren Behandlungsoptionen ist, von der ich persönlich natürlich ein Stück weit auch überzeugt bin, aber es keinesfalls so ist, dass wir jetzt alle Übergewichtigen dieser Welt operieren wollen. A, geht das gar nicht und B, wäre das auch komplett falsch.
Ja, vielen Dank. Ich hoffe, da war einiges an Informationen für euch dabei. Die 10 Fragen. Wie gesagt, wir werden dieses Format dann auch immer mal wieder in unterschiedlichen Bereichen wiederholen. In den kommenden Wochen folgt auch schon unser zweiter Podcast und da ist es uns gelungen, gleich jemanden vors Mikrofon zu holen, den ich schon lange kenne. Das ist Professor Dr. Till Hasenberg. Ich kenne ihn schon seit seiner Zeit im Alfred-Krupp-Krankenhaus. Ich mag seine menschliche und verbindliche Art und mittlerweile tauschen wir uns sehr intensiv aus. Eines seiner Herzthemen ist das Thema Frauengesundheit und deshalb habe ich ihn dann gebeten, über das Thema Verhütung und Schwangerschaft bei Adipositas und Adipositas-Chirurgie zu sprechen. Wie gesagt, das ist dann Folge 2 unseres Adi-Podcasts und wie gesagt, würden wir uns über euer Abonnement freuen, auch mal darüber, dass ihr uns schreibt hier, was ihr von unserem Podcast haltet. Und Marco, gibt es von dir noch ein Schlusswort?
Ja, also ich hoffe, dass ich die Fragen zur Zufriedenheit aller Fragenstellenden beantwortet habe. Falls nicht, stehe ich natürlich immer gerne bereit, auch die Fragen nochmal über Facebook zu beantworten oder auch im persönlichen Kontakt. Wie auch immer, ich freue mich auf die nächsten Ausgaben. Ich freue mich auch auf interessante Gespräche, die ich vielleicht hin und wieder mal führen darf und die ich mir dann auch gerne anhöre und zu denen ich meinen Beitrag leisten kann.
Da freuen wir uns auch auf viel Input von dir und ja, euch dann noch eine schöne Zeit. Bis gleich.